Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge der vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Rohnachrichten. Mein Name ist Timo Janisch und bei mir ist Vincent Vogel. Vincent, grüß dich, schön, dass du da bist.
Moin Timo, ich freue mich, hier sein zu können.
Vincent, wir haben natürlich ein Thema, über das wir sprechen müssen. Der FC Brünninghausen hat, ich würde sagen, in den letzten, ja, jetzt haben wir heute Freitag, in den letzten 7,5 Tagen den Dortmund Amateurfußball dominiert mit den Entwicklungen beim Westfalenligisten. Ich will gar nicht zu viel, sage ich mal, berichten und erzählen, aber wir müssen einmal, glaube ich, abreißen, was seit vergangenem Donnerstag am Hombrusfeld geschehen ist. Da hat uns nämlich die Nachricht erreicht, dass der Verein sich zum Sommer, also nach Ende dieser Saison, von Reza Hasani, dem sportlichen Leiter, und Giovanni Schiattarella, dem Trainer, trennen möchte. Wobei dem Trainer ein bisschen viel gesagt ist, weil es gibt auch noch Kevin Brümmer, mit dem Giovanni Schiattarella zusammen die Mannschaft trainiert, und Brümmer spielt eben noch selbst. Brümmer so weitermachen, hat der Verein gesagt, und oder würde sich wünschen, dass Brümmer das Ganze dann weitermacht. Das war der Stand, den der Verein sozusagen beschlossen hat. Dann haben sich ab letzten Donnerstagabend, kann man glaube ich sagen, die Ereignisse ein Stück weit überschlagen. Da wurde nämlich Hasani und Schiattarella mitgeteilt, wie die Entscheidung des Vereins aussieht. Allerdings kann man glaube ich sagen, dass das Ganze nicht so geplant aufgenommen oder wie vom Verein geplant aufgenommen wurde. Hasani hat dann schon am Donnerstagabend seinen sofortigen Rücktritt erklärt und dem Verein mitgeteilt, dass er eben ab sofort nicht weiter zur Verfügung steht. Er hat ein Grundgerüst für die neue Saison schon sozusagen hergestellt. Er hat mit vielen Spielern verlängert und eben auch mit Schiattarella und Brümmer. Am Freitag hat dann die Mannschaft des FC Brünninghausen den Vorstand informiert, dass sie ab sofort nicht mehr weiterspielen wird, sondern eben in den Streik tritt und aufgrund dieser Entscheidung sozusagen es nicht mehr einsieht, weiter für den Verein zu spielen. Das war eine, das kann man glaube ich wertfrei sagen, eine extrem überraschende Entscheidung. Also der Verein liegt auf dem zweiten Platz nach dem Abstieg aus der Oberliga. Schiattarella hat erst zum Sommer sein Amt übernommen, gemeinsam mit Brümmer in dieser Konstellation. Es sind viele junge Spieler in die Mannschaft integriert worden. Der ein oder andere, vielleicht gestandene Spieler hat den Verein verlassen. Insofern kann man, glaube ich, unisono wiedergeben aus dem Dortmunder Fußball, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, sportlich.
Auf jeden Fall, ja.
Deswegen war es sehr überraschend. Jetzt hat sich seitdem noch ein bisschen was weiteres entwickelt. Heute am Freitag ist bei uns eine sehr, sehr große und lange Geschichte online gegangen, in der Reza Hasani so ein bisschen die letzten Monate Revue passieren lässt, dem Verein einige Vorwürfe macht. Der Verein reagiert stellenweise da drauf. Und wie es jetzt weitergeht, ist erstmal eine Schwebe. Also ob der FC Brünninghausen über kurz oder lang, also in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Wochen, eine Mannschaft stellen kann oder wie es grundsätzlich weitergeht, das steht in den Sternen. Es ist ja jetzt gerade spielfrei wegen des Karnevalswochenendes. Am Dienstag steht das Kreispokalspiel gegen den VfL Sölde an. Aber die Lage ist gerade erstmal sehr unklar, was die Zukunft der Mannschaft betrifft. Stand jetzt gibt es keine Mannschaft, die, so sagt Pascal Wiczorek, der Kapitän, einstimmig beschlossen habe, nicht mehr weiterzuspielen. So, das war der kurze, aber doch etwas längere Abriss der letzten Tage beim FC Brünninghausen. Es ist wirklich viel passiert. Wir mussten es erstmal Überblick verschaffen. Vincent, an dich als Frage, was hast du gedacht? Was waren deine Gedanken, als du von der Nachricht Wind bekommen hast, dass Brünninghausen sich von Hasani und Schiattarella trennen möchte?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch tatsächlich gar nicht jetzt hier aus diesem Medienhaus oder so mitbekommen, sondern ich war zu Hause auf der Couch. Es war dann auch an diesem Abend, wo es dann die Gespräche gab, zwischen dann auch dem Vorstand und auch den Spielern. Und dann hatte ich von einem Ex-Teamkollegen, habe ich dann eine Frage bekommen, was geht da eigentlich in Brünninghausen ab? Und dann war ich erstmal so total irritiert, weil ich wusste ja auch gar nichts davon. Und dann habe ich erstmal bei uns reinguckt und dachte, was meint er denn jetzt? Und dann habe ich dann auch die ersten Infos dazu gelesen und war dann auch total schockiert, weil das für mich auch so absolut aus dem Nichts kam, wie du schon richtig gesagt hast. Also sportlich, der Erfolg gibt ihnen recht, standen oder stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Also nichts, wo man jetzt wirklich irgendwie irgendwas dran rütteln kann. Von daher war das zumindest mit den Fakten, die ich dann damals hatte, war das doch ziemlich überraschend, ja.
Ja, ich glaube, das kann man auch so sagen, auch aus Redaktionssicht. Es gibt natürlich manchmal auch überraschende Entscheidungen, Schritte, die sich so ein Stück weit ankündigen, also wo man Gerüchte hört, wo wenige Tage oder Stunde vorher dann schon mal Personen, vielleicht nicht gerade zu dem Verein gehören, das schon Wind von bekommen. das war dieses Mal überhaupt nicht der Fall.
Nee, also es kam so absolut aus dem Nichts irgendwie so.
Auch bei uns. Also wir haben, es hat sich nicht angedeutet, sondern es war wirklich eine ziemlich aus der Kalten, diese Nachricht, dass die dann auch so in der Größenordnung hat das dann auch selten als wert, dass so eine Entscheidung getroffen wird, die sich nicht vorher irgendwie in gar keiner Form, zumindest wenige Stunden vorher mal irgendwie ankündigt. Wie hast du losgelöst von dieser Hammer-Nachricht, den FC Brünninghausen gesehen bislang in der Saison? Ich hatte es gerade gesagt, sie sind aus der Oberliga abgestiegen, haben die Mannschaft verjüngt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Wie bewertest du das Ganze sportlich? Und wie wird dir auch, du bist ja selber Fußballer bei den Dortmunder Löwen in der Bezirksliga, wie wird das vielleicht im Dortmunder Fußball unter den Spielern wahrgenommen?
Ja, ich glaube, dass irgendwie Brünninghausen, wenn man so einen Verein, hatte ich zumindest das Gefühl, also die Meinung hatte ich über den Verein, dass es immer so ein Verein war, ja, wo man sich irgendwie total wohlfühlen kann, wo es relativ ruhig ist, da passieren keine wilden Dinge, da wird jetzt nicht irgendwie auf einmal gesagt, wir müssen hoch oder, weiß nicht, am nächsten Tag kriegen die Spieler kein Gehalt mehr oder sowas, sondern du kommst dahin, du bekommst Zeit, du kannst dich entwickeln, die Jungs da sind alle top drumherum, um Pascal Wiczorek, Leon Broder, alles Top-Typen und eigentlich so habe ich den Verein immer empfunden, eine gute Anlaufstätte für jeden, der sich irgendwie weiterentwickeln will, also persönlich, aber auch, also menschlich, aber auch fußballerisch. Und dann waren jetzt diese negativen Nachrichten, waren dann jetzt doch sehr überraschend. Und ich muss sagen, ich hätte mit vielleicht anderen Vereinen gerechnet, wo dann vielleicht eher sowas passiert irgendwie oder wo man dann eher damit rechnet, dass es dort drüber und drunter geht oder Chaos entsteht. Aber Brünninghausen war so einer der Vereine, wo ich, ja, die ich ganz weit nach unten getan hätte, wenn es um sowas geht.
Ja, ist auch mein Eindruck. Also man muss schon ehrlich sein, es gibt schon einen relativ großen Anteil an Vereinen in Dortmund, wo man zumindest nicht ausschließen würde, dass zu gewissen Zeitpunkten etwas Verrücktes passieren könnte oder unvorhergesehene Dinge passieren, die so ein bisschen auf eine Unruhe hindeuten oder so ein bisschen auch vielleicht mal Aktionismus darstellen. Gibt es eben relativ wenige Vereine, wo man eigentlich das Ganze ausschließen würde. Also wo man sagt, da rechne ich auf keinen Fall mit, dass es eine einschneidende Entscheidung gibt und dass es genau die jetzt eben beim FC Brünninghausen gab, ist dann eben so überraschend, weil den Verein nicht ganz klar dazu gezählt. Das Einschneiden meine ich ganz wertfrei. Also das heißt ja nicht, dass, also unabhängig von den Folgen, die sich jetzt daraus ergeben haben mit der Mannschaft, die in den Streit getreten ist, sondern einfach einen erfolgreichen Trainer sportlich und einen sportlichen Leiter, der ja auch schon wirklich verantwortlich für diese Mannschaft ist. Also mag ja vielleicht mal den Fall geben, wo man sagt, hey, da gibt es einen sportlichen Leiter, aber die Schlüsseltransfers hat irgendwie der Trainer verantwortet oder so. Das war, glaube ich, bei Reza Hasani nicht so, sondern ich glaube, der hat schon großen Anteil an dem, was der FC Brünninghausen geschafft hat in der letzten Zeit, dass die beiden dann eben auch vergeht, dass sie vereinseitig, ganz klar vereinseitig getrennt wird. Das ist schon so eine Entscheidung im Ausmaß, die man beim FC Brünninghausen nicht erwartet hätte.
Ja, auf gar keinen Fall.
Wie siehst du, wir haben jetzt kurz schon über Reza Hasani gesprochen, beziehungsweise ich hatte ihn gerade erwähnt, wie siehst du Giovanni Schiattarella? Er gehört, das kann man glaube ich sagen, zu den bekanntesten Trainern im Dortmund Amateurfußball, war schon bei einigen Vereinen, zuletzt der SV Brakel vor seiner Zeit in Brünninghausen. Was würdest du sagen, hat er unter den Spielern in der Stadt für einen Ruf?
Boah, ich glaube, also ich bin jetzt auch noch nicht lange dabei, ist jetzt ja auch erst mein drittes Jahr, aber ich würde jetzt so nach meiner Meinung, also das, was ich gehört habe, dass er irgendwie auch relativ unangenehm sein kann, glaube ich. Also ich glaube, der hat schon seine klare Meinung, klare Richtlinie, wie er Fußball spielen will. Und ich glaube, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kann er auch relativ unangenehm sein. Aber ich glaube, an sich ist es auch ein Trainer, für den man, glaube ich, alles macht oder alles auf den Platz lässt. Also wenn er die Spieler dazu bekommt, dass sie ihm folgen und wirklich ihm komplett vertrauen, dann kann da eine richtige Erfolgsgeschichte daraus werden, so wie ich es jetzt dachte in Brünninghausen. Mhm. Von daher habe ich zumindest eigentlich eine hohe Meinung von ihm, weil ich glaube, solche Typen, solche Trainer braucht es auch und nicht immer nur alles, ja, Wohlfühlfaktor, alles ist top, sondern dann auch mal einen, der ein bisschen härter ist und den Eindruck macht er zumindest. Von daher habe ich zumindest, aber ich denke auch, ich kann da vielleicht für viele sprechen, eigentlich einen relativ positiven Eindruck. Ich weiß nicht, wie es bei dir damit aussieht.
Ich glaube, man kann abseits der Disziplin, die du genannt hast, auf jeden Fall sagen, dass er sehr akribisch ist. Das attestieren eigentlich immer wieder Spieler, also dass er wirklich auch da das Detail sucht, das er verbessern kann. Und damit einhergeht natürlich auch, dass er sehr viel daran interessiert ist, dass sich junge Spieler entwickeln oder generell Spieler entwickeln. Man kann das ja immer so als Trainer auf verschiedenen Ebenen sehen. Ne? Also ich möchte eine Mannschaft entwickeln, dass die Räder ineinander greifen, besser. Ne? Das ist so dieses klassische, schnell Punkten und so weiter, schnell die Prozent aus der Mannschaft holen. Aber ich kann ja auch darüber hinaus und unabhängig davon auch die Spieler individuell besser machen. Das ist vielleicht was manchmal so ein bisschen, glaube ich, gerade in den höheren Ligen, wo du so auch viel unter Ergebnisdruck stehst, mal ein bisschen in den Hintergrund rücken kann. Und ich glaube, da hat er auch gerade echt noch eine Stärke, die ihm auch immer wieder aktive und ehemalige Spieler attestieren. Und wenn man sich so die Interviews anguckt in der letzten 7, 8 Monate, also seit Beginn der Sommervorbereitung, da sprechen die Spieler schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr positiv über ihn. Also es wird immer wieder gesagt, hey, wir haben am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, der Saisonstart war ja nicht ganz so perfekt, weil er auch, glaube ich, ein gewisses taktisches Anforderungsniveau mit dem Trainer Schiattarella einhergeht. Und man halt ein bisschen braucht, bis man sich da zurechtfindet. Gerade weil man auch aus einer nicht so erfolgreichen Oberligasaison kam, ne, wo man, glaube ich, auch viel dann irgendwann auch die Underdog-Rolle angenommen hat und auf diese Art und Weise versucht hat, die Punkte zu bekommen, wieder zu einem vielleicht etwas spielerischen Ansatz und dann auch wieder diese Rolle als vielleicht oftmals bessere Mannschaft annehmen zu müssen. Das dauert dann so ein bisschen, aber ich glaube im Großen und Ganzen wieder ganz, ganz deutlich dann so das positive Feedback der Spieler. Ne?
Ja, ich glaube, das sieht man ja aber auch daran dann eben, dass die Jungs gesagt haben, dass sie auch nicht mehr weiter spielen wollen. Und ja, ich glaube, das war ja dann auch, das hat Reza ja auch gesagt, dass für viele wirklich wichtig war, dass das Trainerteam bleibt. Und ich glaube, das sieht man dann auch, dass, was du gesagt hast, dass das mit der Taktik und mit den hohen Anforderungen, das hat dann ja seine Zeit gebraucht. Es waren auch die ersten paar Spiele in der Westfalenliga, wo es eben ja nicht so gut lief. Aber danach haben sie dann ja wirklich eine Siegeserie auch gestartet. Und ich glaube, das ist dann genau das, was wir jetzt gesagt haben, dass man dann ja bis diese gewissen Anforderungen erreichen muss, aber danach, glaube ich, dann der Erfolg ihm und seiner und natürlich auch Brümmers Herangehensweise recht gibt.
Ja, Kevin Brümmer wollen wir hier gar nicht ausklammern. Der ist natürlich ein bisschen, der wurde vom Verein sozusagen ausgenommen aus dieser Entscheidung. Das hat ihm auch gar nicht so gepasst. Also er war da schon dann auf dem Level, dass er sagte, ey, aus den gleichen Gründen, aus dem man sich eben von Jobber, Schiattarella und Reza trennt, muss man sich eigentlich auch von mir trennen, weil ich das gleich genauso sehe. Also den wollen wir gar nicht vernachlässigen an dieser Stelle. Ich möchte aber nochmal auf diesen Punkt, dass die Mannschaft sich mit dem Trainer und mit dem Sportleiter solidarisiert hat und sozusagen entschieden hat, nicht weiter für die Mannschaft oder für den Verein aufzulaufen. Das ist ein sehr, sehr drastischer Schritt. Das ist ein Schritt, den man so selten sieht und erst recht auf dem Niveau, also vielleicht mal in unteren Ligen, wo der Fußball vielleicht auch nicht so eine große Rolle im Leben der Aktiven dann spielt, aber in der Westfalenliga, dass die Mannschaft da quasi sagt, mit Stand jetzt vom, was haben wir heute Freitag, ich glaube den 28. Februar, sehen wir das ganz, ganz selten. Nicht angetreten zum Westfalenligaspiel gegen die Lünersfor am vergangenen Sonntag, das ist auch schon für Lünen gewertet, sprich, da sind die Folgen jetzt auch schon sichtbar geworden. Das sind auch 3 Punkte, die gegen den Tabellenletzten, die fehlen im Aufstiegsrennen. Sprich, dass der Verein, selbst wenn es jetzt eine verrückte Kehrtwende geben würde, vielleicht auch schon entscheiden, jetzt wieder ins Hintertreffen geraten ist, vom 2., glaube ich, auf den 4. Tabellenplatz zurückgefallen. Wie siehst du das als Mannschaft, dass man sich dazu entscheidet, also als Spieler, aus der Spielerperspektive? Ist das was, wo du sagst, es ist verständlich, ist das moralisch verwerflich, den Verein in Anführungszeichen hängen zu lassen? Wie siehst du das Ganze?
Nee, ich sehe es eigentlich, ich kann es komplett nachvollziehen, weil am Ende spiele ich natürlich in erster Linie, zumindest ist das meine Ansicht, spiele ich für mich, aber auch dann für meine Mannschaftskameraden, weil man will auf dem Platz auch gemeinsam erfolgreich sein. Und die nächste Verbindung, ich glaube, dass viele Amateurfußballer, die engste Verbindung zu den eigenen Mitspielern haben. Das heißt, mit denen ist man irgendwie so am nächsten, am verbundensten. Und danach kommt aber auch schon der Trainer. Und dann kann es eine besondere Verbindung geben zum Trainer, wie es meiner Meinung nach zum Beispiel auch bei Türkspor war mit Basti Tiralla.
Gutes Beispiel,
Da waren die Jungs, also es war wirklich wie so eine Familie, hatte ich das Gefühl. Es war eine Einheit und diesen Eindruck hatte ich jetzt nicht so stark bei Brünninghausen mit Jova, aber das können wir auch von außen relativ schwierig beurteilen. Es kann ja wirklich so sein, dass die da für ihn alles gemacht haben. Und dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich dahinter Jova stellt oder dann noch eben Kevin Brümmer und Reza Hassani und sagt, jo, wenn ihr mit denen nicht mehr weitermacht, dann könnt ihr auch nicht mit uns rechnen. Und Von daher ist das natürlich eine überraschende Entscheidung, weil es ja auch im Amateurfußball ja nicht immer diese Ansichten gibt, sondern viele spielen dann auch für Geld, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber die dann halt sagen, ja, mir ist egal, wer der Trainer ist, ich spiele und ich bekomme mein Geld, aber ja, das Gefühl hatte man in Brünninghausen ja, zumindest ich, eigentlich noch nie und war von daher echt sehr, sehr überrascht und ich muss aber auch sagen, positiv überrascht, weil ich finde es ein mutiger Schritt, aber auch ein Schritt, der ein, ja, der ein Zeichen gibt.
Ich finde es interessant, dass du den Vergleich zu Türkspor ziehst und Sebastian Türaller, weil ich finde, dass eins die Situation so ein bisschen eint in beiden Fällen. In beiden Fällen sind es die Spieler, die dem Trainer attestieren, dass er eine Menge ja, Unruhe weggehalten hat von der Mannschaft. Also bei Türkspor gab es auch gewisse Turbulenzen, Uneinigkeiten im Vorstand, während die Mannschaft den entscheidenden und sehr, sehr erfolgreichen Lauf in der Oberliga hingelegt hat, um in die Regionalliga aufzusteigen. Ähnlich jetzt Brünninghausen, die sich dann gefunden haben und eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben in der Westfalenliga. Und in beiden Fällen rumorte es so ein bisschen, was ja auch mal okay ist. Also es muss ja nicht immer irgendwie total irgendwie sein, dass es ein No-Go ist. In beiden Fällen hat die Mannschaft, wusste vielleicht, dass es was gibt oder hat auch, oder vielleicht auch nicht. Aber es hat sich nicht, es war nie so ein großes Thema, dass es sich auf die Leistung der Mannschaft ausgewirkt hat. Das ist, glaube ich, erstmal eine große Leistung von den Verantwortlichen, sei es jetzt Hasani oder Schiattarella, wie auch immer. Aber deswegen fand ich es interessant, dass du die Türkspor-Parallele gezogen hast. Ich wollte dich nämlich eigentlich darauf festnageln, für wen spielt man als Fußballer? Für den Trainer, für den Vorstand oder den Verein? Du würdest aber noch die Perspektive für seine Mannschaft, für seine Mitspieler sozusagen mit reinnehmen.
Ja, genau. Ich würde irgendwie so, weil ich meine, also am ehesten würde ich dann noch sagen, von dem, was du gesagt hast, für den Trainer. Weil der schenkt einem ja irgendwie das Vertrauen und der bekommt klar vom Vorstand das Vertrauen. Aber wie gesagt, man hat am ehesten halt diese Verbindung einfach dann zum Trainer. Von diesen ganzen Verantwortlichen ist die größte Verbindung dann beim Trainer. Und deswegen, der schenkt einem ja das Vertrauen, dass man dann halt eben spielt. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir für den Trainer. Aber ich sehe das eben so, dass man am meisten für sich und seine Mitspieler spielt. Man nimmt ja so viel Zeit in Kauf. Also die meisten Mannschaften trainieren zweimal die Woche, also Minimum, das heißt vielleicht auch dreimal.
Das war einiger, auf jeden Fall dreimal.
Ganz genau. Das heißt, das sind ja 1,5 Stunden Training. Dann bist du, weiß nicht, eine halbe Stunde eher da, eine halbe Stunde danach noch. Dann das Spiel am Sonntag, also da kommst du schon auf eine gewisse Anzahl von Stunden. Und dann, die jeder neben seinem privaten Leben noch in Kauf nimmt. Und dann, finde ich, spielt man am ehesten für sich und seine Mitspieler, dass man auch das maximal rausholt und dass dann natürlich irgendwie der fußballerische oder sportliche Erfolg halt eben.
Ja, das ist, glaube ich, generell was, dass man manchmal so ein bisschen von außen die Bedeutung des Trainings unterschätzt, für den Wohlfühlfaktor eines Spielers, weil du verbringst halt viel, viel mehr Zeit im Training als im Spiel. Nach außen betrachtet man natürlich vor allen Dingen dann das Spiel irgendwie und entscheidet, ey, der Spieler spielt viel oder nicht viel, müsste vielleicht zufrieden oder unzufrieden sein. Aber genau deswegen denke ich mir auch, dass das eigentlich so da ja dann die Mitspieler und Trainer viel präsenter sind als beispielsweise Vorstandsmitglieder. Also klar, die sind im Optimalfall regelmäßig da, man sieht die häufig, aber die stehen nicht mit dir auf dem Platz, die trinken nicht nach dem Training noch irgendwie ein Getränk mit einem oder so. Also man hat einfach natürlicherweise eine viel, viel engere Bindung zu Trainer und Mitspielern. Ist es aber nicht trotzdem so, einmal kritisch nachgefragt, dass man seine Zusage und damit ja zumindest eine mündliche Verpflichtung, also klar, man wird nicht schriftlich gezwungen zu erscheinen zu Training und Spiel, aber dass man die Zusage dem Verein gibt?
Ja, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite, weiß nicht, wenn ich jetzt kein Geld bekomme, also wenn ich sage, ich spiele nicht oder ich will nicht mehr weiterspielen, aber dafür auch jetzt kein Geld fordere, dann finde ich das irgendwo in Ordnung.
Das ist übrigens einmal zur Einschätzung oder zur Einordnung so beim FC Brünninghausen. Die Spieler verzichten natürlich auch auf Geld. Also denen steht natürlich normalerweise ihre Aufwandsentschädigung zu, jetzt wenn sie Trainingsspiel weiter betreiben. Sie haben natürlich jetzt keinen Anspruch mehr darauf, in dem Moment, wo sie sagen, wir kommen nicht mehr.
Ganz genau. Also deswegen finde ich, dass wenn es jetzt natürlich so wäre, dass Brünninghausen weiter Geld zahlen würde und die Jungs kommen einfach nicht mehr, dann finde ich es natürlich wirklich schwierig, weil ja dann ja sind sie dem Verein in dem Fall was schuldig. Das sind sie jetzt aber nicht, dadurch, dass sie ja eben halt nichts kriegen. Und sie können sich ja auch persönlich und sportlich nicht weiterentwickeln. Deswegen ja, finde ich das schon in Ordnung, so wie die Jungs das gemacht haben.
Was ich mir dabei immer denke, es gibt ja diesen Spruch, niemand ist größer als der Verein. Der wird dann gerne bemüht in so einem Kontext, um quasi Spieler daran zu erinnern, hey, übertreibt mal eure Rolle nicht. ihr habt dem Verein eine Zusage gegeben und ihr stößt jetzt den Verein in Schwierigkeiten, weil ihr euch vielleicht für wichtiger nimmt als den Verein. Ich finde, also erstmal finde ich grundsätzlich im Fall Brünninghausen, ich finde den Schritt auch sehr mutig. Ich spiele da meinen Respekt dafür. Ich finde ihn schon grenzwertig. So von der Konsequenz her, aber gerade noch okay. Ne? Ich meine, letztendlich hat der Verein anfangs erstmal nur eine Entscheidung getroffen. Das geht natürlich auch, wir werden vielleicht auch ein bisschen dazu kommen, sicherlich um die Hintergründe der Entscheidung, um den Informationsfluss etc. Ich finde aber, dass dieser Spruch, niemand ist größer als der Verein, total Quatsch ist. Weil der Verein ist ja immer nur die handelnde Person. Also wenn ich den FC Brünninghausen mir angucke, der ist ja, also wer soll denn der Verein sein, außer der Vorstand, der halt für den Verein handelt. Und also klar hat jeder Verein eine Geschichte, die eine ist bewegter, die andere nicht, weniger, die andere ist erfolgreicher, die andere weniger erfolgreich. Klar ist es vielleicht was anderes, wenn man für einen Verein spielt, sag ich mal in der Kreisliga A, wie Westfalia Wickede, der eine krasse Geschichte in der Westfalenliga und so hat, oder für einen A-Ligisten, der irgendwie seit Bestehen in der Kreisliga ist, so, dann ist hat der eine Verein irgendwie mehr Geschichte und vielleicht hat man einen Ticken mehr Verantwortung als Spieler. Aber trotzdem kann man selber als Spieler, hat ja nur mit den handelnden Personen zu tun. Das ist eben dann in der Regel der Vorstand, die Funktionäre, Trainer etc. Also man kann seine Entscheidung, finde ich, nicht von dem Verein als so ein abstraktes Konstrukt irgendwie abhängig machen, sondern solche Dinge nur dann ja mit sich, Trainer, Vorstand, sportliche Leiter, wenn es ihn gibt, irgendwie vereinbaren. Und wenn man dann, sei mal dahingestellt, aber wenn man an dem Punkt ist, dass man sich nicht mehr überwinden kann oder nicht mehr mit gutem Gewissen für diesen Vorstand spielen kann, finde ich es dann auch legitim zu sagen, das mache ich nicht mehr.
Ja, ich finde, das hat dann noch damit zu tun. Also für mich kommt es auch darauf an, wie lange ist man schon dabei. Also da gibt es ja bestimmt Jungs, die sich mehr mit dem Verein identifizieren, wie Leon Broder oder sowas. Die genau. sind halt schon ein bisschen länger dabei.
Bruno Teki, Leon Broder seien, glaube ich, zuerst genannt. Julian Trepp ist inzwischen ein paar Jahre dort. Sebastian Schröder war mal dort, ist wiedergekommen. Das sind so die Spieler, die schon einige Jahre für Brünninghausen jetzt spielen.
Genau, als dann halt so Leute wie, ohne es ihnen jetzt vorzuwerfen, dafür können sie natürlich nichts, aber wie Elias Katari, der jetzt erst im Sommer gekommen ist zum Beispiel. Ja. Klar, dass der sich mit dem Verein und mit vielleicht mit allen drumherum, mit den ganzen Ehrenamtlichen und sowas nicht so beschäftigt hat, ist ja vollkommen in Ordnung. Und deswegen kann er ja auch gar nicht so eine Verbindung halt eben zu diesem Verein haben. Und dann kann man ja einfach eben nur das bewerten, was man mitbekommt. Und das ist dann halt zum Beispiel eben, dass der Forscher dann so wie Pascal Wiczorek gesagt hat, eben auch nicht oft bei den Spielen war oder sowas, dann kannst du ja gar keine Verbindung aufbauen. Und dann sehe ich das auch so, wie du gesagt hast, dass man halt eben nicht, dass das einfach nicht gilt, dass der Verein das Größte ist am Ende und auch völlig legitim von den Jungs.
Die Gründe am Ende des Vereins waren, so war es die erste Darstellung, dass nicht genügend Spieler aus der eigenen Jugend eingebunden werden oder wurden. Man muss ein bisschen einordnen mit Plan Page, falls ein Spieler aus der eigenen U19, die in der Landesliga spielt, direkt in die Startelf und zum Stammspieler geschafft. In der Vorsaison war es Kerem Karayakdi, der den Schritt geschafft hat und jetzt immer noch dabei ist, erfolgreich. Dann Meli Celik, ähnlichen Weg wie Page in der Vorsaison, den Verein jetzt aus anderen Gründen dann verlassen. Und auch andere Spieler, die so im Dunstkreis sind. Und mit Felix Boldin ist ein Spieler gut integriert worden, der aus der U19 des SC Fair kam. Usman Diallo, ähnliche Situation, kam aus der Jugend vom TSC Eintracht. Zipan Usun, gerade total auf dem aufsteigenden Ast, auch TSC Eintracht, auch eine richtig gute Rolle. Habe ich noch jemanden vergessen?
Nee, fällt mir jetzt erstmal nicht ein. In der Vergangenheit natürlich noch so Niklas Malchowitz oder so.
Genau.
Der von Homburg kam, meine ich.
Liegt natürlich vor der Amtszeit von Schiattarella oder vor dieser Saison, aber es gab auf jeden Fall eine Integration junger Spieler, das lässt sich erstmal festhalten. Auch eine sehr, sehr erfolgreiche, das kann man glaube ich auch so sagen.
Ja.
Jetzt waren die überwiegend, kamen sie nicht aus der Jugend des FC Brünninghausen. Findest du diese Gründe und inzwischen, um da auch jetzt vielleicht nicht zu viel auszudrücken, aber inzwischen ist auch klar, dass der Verein darauf verweist, dass ein Hauptsponsor Druck aufgebaut haben soll und eben darauf gedrängt haben soll, dass eben vor allen Dingen Spieler aus der eigenen Jugend erfolgreich integriert werden. Reza Sani sagt, dass der Verein das sozusagen durchdrücken wollte, also Forderungen gestellt hat, wie viele Spieler aus der eigenen Jugend, aus der eigenen A-Jugend jedes Jahr hochrücken sollen. Also das Ganze gewinnt gerade so ein bisschen an Größe, nur dieser Themenkomplex, ohne jetzt aus unserer Perspektive sagen zu können, was davon stimmt, was nicht und so weiter und so fort, was in den Gesprächen zwischen sportlicher Leitung, Verein, Jugendvorstand etc. wirklich passiert ist. Das könnt ihr alles bei uns nachlesen auf www.rn.de/durchsport. Da haben wir ein sehr langes Stück für euch zu. Fertig gemacht. Grundsätzlich erstmal, kann oder findest du, dass der Vorwurf der mangelnden Integration Spieler aus der eigenen Jugend ein legitimer Grund ist, um Hasani und Schiattarella freizustellen im Sommer?
Nee, finde ich nicht. Also auch ganz klar nicht. Also ich meine, am Ende ist den beiden oder dann auch Kevin Brümmer eben die Verantwortung in die Hand gelegt worden, dass sie aus der ersten Mannschaft den größten sportlichen Erfolg rausholen sollen, wie es, glaube ich, bei jedem Trainer im Allgemeinen erstmal so ist. Und dann finde ich, müsste man ihnen auch überlassen, welche Jungs sie eben hochholen und welche nicht. Ich kann das natürlich vollkommen verstehen, dass man gerne Spieler aus der eigenen Jugend hochholen will, weil es natürlich auch ein Zeichen nach außen ist. Also dass man sagt, wir haben eine gute Jugendarbeit, auch für dann eben jüngere Spieler, die sagen, ich wechsle schon zum FC Brünninghausen, eben nicht zu TSC oder Homburg, kann ich das natürlich verstehen.
Die sind in der Jugend und ticken höher,
genau.
Mit der A-Jugend-Westfalen-Liga. Brünninghausen in der Landesliga, das ist halt so eine Liga dazwischen.
Ganz genau. Deswegen kann ich das verstehen, dass sie natürlich grundsätzlich diesen Ansatz verfolgen wollen, aber da muss man aber auch Giovanni Schiattarella und Kevin Brümmer verstehen, wenn sie dann sagen, die und die Jungs packen es, die anderen aber eben nicht, weil sie vielleicht noch nicht das Niveau haben, weil der Schritt dann eben aus der Junioren-Landesliga zur Senioren-Westfalen-Liga, das ist halt einfach ein großer Schritt. Das ist nicht nur dann eben eine Liga, sondern das ist auch ein komplett anderer Fußball und das packt halt dann eben nicht jeder. Und ich finde, da dürfte man ihn jetzt nicht einfach ins Handwerk pfuschen und sagen, jo, ihr müsst das und das machen. Das finde ich dann schwierig, dafür sind die beiden dann, oder die drei halt eben die Verantwortlichen und die müssen dann am Ende des Tages entscheiden, welche Jungs es schaffen und welche nicht. Und für mich ist das jetzt kein Grund, vor allen Dingen mit Blick auf die erfolgreiche Integration von jungen Spielern halt eben, finde ich es dann schon schwierig.
Ich sehe es wie du. Also wenn man nur die Namen durchgeht, also von Spielern, die zu Stammkräften oder sag ich mal so zu Rotationsspielern geworden sind, diesen Sommer Boldin, Pechev,
Usun,
Kariakti, Diallo, Kariakti letzte Saison schon. Ja. Ich weiß gar nicht, war der letzte Saison sogar noch A-Jugendlicher? Kann das sein, dass der sogar noch, also dass der im Laufe der Saison hochkam? Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube eigentlich nicht, aber
ist also ja auch da, das sind ja so 4-5 Spieler. Und wenn wir davon sprechen, meine Westfalenligist, in der Situation 4-5 Spieler in dem Bereich Stammspieler oder kann immer spielen, tut es aber nicht immer zu bringen. Da reden wir nicht von das in Ordnung, sondern von viel bis sehr viel. Also ich finde auch die reine Quantität und auch dann die Rollen derjenigen, die sich diejenigen dann wiederfinden, die lässt sich eigentlich sorgenfrei zurück. Sind natürlich nicht überwiegend die Spieler aus der eigenen Jugend. Meine Frage an dich wäre, du hast selber, deine Jugendzeit ist noch nicht so lange her, hast, glaube ich, in der eigenen Bezirksliga gespielt, bist daraus in den Seniorenbereich gekommen. Darüber ist die Landesliga, darüber die Westfalenliga. Wie groß ist der Unterschied zwischen einer soliden bis guten eigenen Westfalenliga-Mannschaft, TSC Eintracht, Hombruch, wo sich auch der AS-1009 als Oberligist regelmäßig oder eigentlich Jahr für Jahr die besten 2-3 Spieler raussucht und der A-Jugend oder einer durchschnittlichen Mannschaft in der A-Jugend-Landesliga?
Boah, ich glaube, der ist schon relativ groß. Ich finde, das sieht man ja dann auch immer in den Pokalspielen, die man dann auch immer als A-Jugendlich hat. Ich meine, in den meisten Fällen, wenn sie nicht im Halbfinale schon aufeinandertreffen, dann heißt das Finale im Juniorenpokal immer Homburg gegen Eintracht. Oder beziehungsweise das sind immer die Spiele, wo dann hingeguckt wird, wo man dann sagt, boah, das muss man sich angucken, das sind Jungs für die nächsten Jahre oder so. Und das ist dann halt eben, so leid es mir tut, eben nicht Brünninghausen gegen Homburg, sondern eben halt Eintracht gegen Homburg. Von da ist der Unterschied, weil da glaube ich auch nochmal eine ganz, also ich habe doch natürlich leider nie gespielt, aber ich glaube, da wird man nochmal ganz anders gefördert. Ist dann wahrscheinlich einfach so bessere Trainer, wird nochmal speziell gefördert. Und von daher ist der Unterschied, ich finde, schon zu so einer A-Junioren-Westfalenliga schon bis zu einem Westfalenligisten im Seniorenbereich ist schon riesig groß. Da merkt man schon den Unterschied allein schon von der Abgeklärtheit, von der Robustheit und von der Spielweise.
Auch so Aspekte, die darüber entscheiden, ob du sofort im Seniorenbereich deinen Platz einnehmen kannst.
Spielweise sofort annehmen.
Genau.
Und ich finde, das sieht man dann auch oft, dass die Spielweise bei so Jungs, oftmals ist es ja beim Hacker Cup so, dass das die ersten Spieler sind.
Treffen Spieler aus verschiedenen Jugendniveaus dann aufeinander.
Ganz genau, und da sieht man die Unterschiede dann immer sehr, sehr deutlich, finde ich.
Lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Es gibt ja, das kann man es glaube ich sagen, 5 theoretische Szenarien, wie es für den FC Brünninghausen weitergeht. Die eine oder andere, oder das eine oder andere davon ist eher unwahrscheinlich, aber wenn du in dieser Situation bist, erste Option ist, Mannschaft zurückziehen, geht nicht weiter, Ende, gibt keine Rettung, Mannschaft ist weg, tritt in der Landesliga an. Mhm. Klassiker, zweite Mannschaft hochschreiben, ins Rennen schicken als erste, ist gerade in der Kreisliga B die Reserve. Unwahrscheinlich. Die A-Jugend, auf die man setzen will, bisschen naheliegender, in der Westfalenliga ins Rennen schicken, unabhängig von der sportlichen Erfolgsaussicht. Eine Möglichkeit, wobei es da ja auch, glaube ich, gewisse Beschränkungen gibt, welche Spieler du überhaupt hochschreiben darfst. Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob du im Altergang sein musst, um durchgehend Seniorenspiele machen zu dürfen. Vierte Option, irgendwie externe Truppe zusammenzimmern. Also mit Spielern, die auf dem Markt sind. Wir haben Ende Februar Transferfenster geschlossen, wechselwillige Spieler sind schon woanders untergekommen. Sehr unwahrscheinlich. Fünfte Sache, alles daran setzen, dass es eine Versöhnung gibt mit der jetzigen Mannschaft, Kehrtwende und unter welchem Trainer auch immer und vielleicht nicht mit allen Spielern, aber zumindest mit einem Großteil der Mannschaft die Saison zu beenden. Was glaubst du, ist das wahrscheinlichste Szenario in Brünninghausen?
Also ich glaube, sagt mir mein Gefühl, dass man, ich weiß jetzt auch nicht, wie es regeltechnisch ist, aber dass man vielleicht irgendwie noch mit der eigenen Jugend das macht. Ich glaube, bevor man jetzt die zweite Mannschaft dann anmelden würde, dann kann ich mir vorstellen, dass man die Mannschaft generell, also ich glaube, da haben die auch von der zweiten dann keinen Bock drauf, wenn du da immer zum, sind ja auch teilweise weite Fahrten, für so ein Auswärtsspiel dann da irgendwo in eine Stunde hinfährst, um dann da, weiß nicht, 30-0 zu verlieren. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wie du es gesagt hast, externe Spieler ist auch super schwierig. Müssten ja jetzt dann schon auch dann irgendwie Monate nicht gespielt haben, damit man sie registrieren kann. Eine Versöhnung fände ich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Und dann noch irgendwie, außer es geht jetzt plötzlich irgendwie mit den Trainern doch weiter und das wird sich alles nochmal drehen und ja, Jova und Kevin Brümmer und Ressa würden jetzt nochmal anfangen, dann könnten natürlich die Spieler sagen, ja, unter den drei machen wir eben weiter. Ansonsten fände ich es auch von den Spielern ja schwierig, wenn sie sagen, wir machen jetzt unter einem anderen Trainer weiter.
Wenn man so ein bisschen merken würde, man hat Druck aufgebaut auf den Vorstand, wir spielen nicht mehr, wenn sich nicht was ändert, wenn wir nicht weitermachen, der Vorstand sich austauscht und dann merkt, okay, das verfängt nicht, die reagieren nicht darauf, dann knicken wir ein und spielen wir doch weiter.
Ja, ganz genau, das finde ich so ein bisschen... Ja. Charakterschweiß ist zu hart gesagt, aber ja, ich finde, sie sollten jetzt schon bei ihrer harten Linie bleiben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und deswegen kann ich mir am ehesten vorstellen noch, dass sie die A-Jugend dann versuchen, irgendwie hochzuziehen und dann den Jungs irgendwie schon eine Bühne bieten wollen oder so, wenn das halt regeltechnisch geht. Weil ich mir auch vorstellen kann, ja, vielleicht, dass sie nicht, ja, dass sie zumindest irgendwie die nötigen Punkte holen, damit sich, ich weiß nicht, ob es rechnerisch noch mit dem Abstieg geht, aber eigentlich ist es ja so
ja,
eng in der,
ja,
so eng in der Westfalenliga, dass das schon noch geht, dass es dann vielleicht für den Nichtabstieg reichen könnte und dann, dass man im Sommer dann halt eben nochmal eine neue Truppe dann zusammenstellt und ja, also Spieler sowohl Trainer dann auch als auch Spieler.
Ich widerspreche dir. Zweite hochziehen ist keine Option, sind wir uns wirklich einig, ist eine Hobbytruppe, vorletzte Liga, Kreisliga B, gibt keinen Grund für die und für den Verein, die in die Westfalenliga zu ziehen. A-Jugend, glaube ich, macht man auch nicht. Die auf die man so sehr setzen will, jetzt ein bisschen zu den Leidtragenden in der Situation zu machen und viele hohe Niederlagen in Kauf zu nehmen. Und man hört auch, glaube ich, dass es nicht ganz so einfach dann auch ist, die einfach mal da hinzustellen, glaube ich nicht. Externe Truppe irgendwoher einkaufen, halte ich für ausgeschlossen. Es verhalte ich letztendlich erstmal die handelnden Personen in Brünninghausen auch für zu seriös, anstatt sich darauf einzulassen, wirklich jeden zu nehmen, den man irgendwie kriegen kann. Plus die finanziellen Mittel sind ja auch eher rückläufig. Das ist natürlich eine Sache, die dann auch mit einem gewissen Preis verbunden ist. Ne? Jetzt Leute dann auch vielleicht finanziell überzeugen zu müssen zu dem Zeitpunkt. Rückzug halte ich für möglich. Also ich glaube, wenn nicht die zweite Option, die ich gleich nenne, eintrifft, dann wird das passieren. Halt es vielleicht auch für die wahrscheinlichste Variante. Die einzige Möglichkeit, wie es weitergeht, und das ist irgendwie so ein Gefühl, dass doch das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Auch da sage ich, die handelnden Leute in Brünninghausen, ich halte sie für seriös, für vernünftig, sind, glaube ich, keine Menschen dann im Vorstand, die wahnsinnig emotional sind und irgendwie impulsiv reagieren, sondern ich glaube, am Ende kann man sich unterhalten. Das Gleiche bescheinige ich dann auch wenn Giovanni Schettarella und Reza emotional und impulsiv sein können, glaube ich, dass sie aber trotzdem, dass da unglaublich viel Herzblut drin steckt und dass es dann schon nochmal die Möglichkeit gebe, über alles zu sprechen, glaube ich. Ich glaube, dass die Mannschaft ist auch, glaube ich, eine relativ intelligente und reflektierte Mannschaft. Also ich glaube, die gehören so zu den vernünftigeren im Dortmunder Fußball. Ich glaube, wenn es die Rahmenbedingungen gibt, wie auch immer sie aussehen, wenn es die Rahmenbedingungen gibt und sich vielleicht ein, zwei Dinge ändern oder ein, zwei Leute sich entschuldigen oder Zugeständnis macht, wenn es die Rahmenbedingungen gibt, nochmal zu sprechen, zumindest die Saison vernünftig zu Ende zu bringen, auch noch um den Oberliga-Aufstieg zu spielen, dann glaube ich schon, dass das noch möglich ist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie die Mannschaft noch in der Westfalenliga zu halten und zu retten ist.
Ja, also ist natürlich möglich. Also setzt ja voraus, dass dann eben Jova, Brümmer und Hassani zurückkommen. Weil ich glaube, sonst, wie gesagt, kommt die Mannschaft auch, glaube ich, nicht mehr zurück. Also das würden sie nicht machen. Also das ist mein Gefühl. Und habe ich auch gerade schon gesagt, vielleicht irgendwie ein bisschen schwach. Wenn sie dann einfach jetzt unter dem Trainer dann eben, unter dem anderen Trainer zu Ende spielen. Aber ich weiß nicht, ob Reza das auch machen würde, weil er auch gesagt hat, irgendwie das Vertrauen fehlt jetzt nicht mehr.
Ja, klar, das Vertrauen zwischen allen Personen ist erstmal zerbrochen.
Ja,
das
und ich glaube halt auch, so viel Herzblut und Leidenschaft da jetzt auch reingesteckt in den, vor allen Dingen jetzt dann im vergangenen Sommer.
Als man viele schlechte Nachrichten noch hatte, Rafik Hadem hat aufgehört, der Erfolgstrainer, Florian Gondrom, Erfolgstrainer und seit 12 Jahren der beste Stürmer der Mannschaft.
Und dann eben der Abstieg, hat er ja gesagt, stand da so ein bisschen alleine da. Ich glaube, das ist so, vielleicht übertrieben gesagt, wie so ein kleines Baby. Und das wurde ihm jetzt dann halt so ein bisschen weggenommen. Und ich kann mir vorstellen, was auch vollkommen okay ist, dass er dann einfach auch zu stolz ist, um da jetzt vielleicht nochmal zurückzukehren, weil halt eben, ich glaube, dass tatsächlich, vielleicht unterschätzt du das, ich weiß nicht, aber ich glaube, dieser Vertrauensbruch eben.
Ich glaube, ich sehe gar nicht zwingend in so einer Konstellation, also doof gesagt, ich glaube, Reza ist dann so der unwichtigste Mann, um die Saison weiterzuspielen. Weil in diesem Szenario, was mir vorschwebt, ich weiß da nicht mehr. Und mir fehlt auch noch so ein bisschen die Fantasie, wer am Ende der verbindende Mensch ist.
Ja.
So, der zu beiden Seiten, wie zu Vorstand, zur Mannschaft, zu Trainerteam, zu allen Seiten irgendwie einen guten Draht hat und zumindest an den Tisch bekommt. Aber ich glaube, in diesem Szenario würde die Mannschaft auch nach der Saison gehen. Ein überwiegender Teil.
Ja,
es wäre dann ein Saison zu Ende spielen. So, und dann bräuchten diese Spieler auch mit einem möglichen neuen sportlichen Leiter nichts groß zu tun haben. Man müsste auch Reza irgendwie nicht in den Rücken fallen und so nach dem Motto, ja, ich verlängere aber doch bei dem oder so, bei deinem Nachfolger. Sondern es wäre dann, glaube ich, ein, vielleicht nur Trotzreaktion dem Verein gegenüber, zu sagen, ja, und trotzdem steigen wir jetzt in die Oberliga auf und dann sind wir weg. Aber ich bin da auch jetzt zu, also ich rede schon zu sehr in diesem Szenario. Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich.
Nein, ja, ich halte es auch
halt's
unwahrscheinlich.
Ich halte es nur für die wahrscheinlichste Art der Rettung. Die realistischste Art der Rettung. Glaube halt, das ist ein bisschen der Aufhänger, dass die, also ich traue den Leuten dazu, allen Beteiligten, so von der, vom Typ her, von der Intelligenz, von der emotionalen Intelligenz her, dass sie da nochmal darüber sprechen könnten, wenn sie denn wollen. Mehr ist es eigentlich nicht. Am wahrscheinlichsten, dabei bleibe ich, das kommt jetzt wahrscheinlich zu kurz, am wahrscheinlichsten halte ich es, dass irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Wochen spätestens mit dem dritten, nicht dann dritt in der Liga, dann die Nachricht kommt, der FC Brüninghausen steht als erster Absteiger aus der Westfalenliga fest und spielt 2025, 2026 in der Landesliga. Eine Entwicklung, die man, glaube ich, vor 8 Tagen nicht für möglich gehalten hat. All das könnt ihr nochmal nachlesen bei uns bei den Rundnachrichten auf www.rn.de/dosport. Vincent, danke dir.
Es hat mich sehr gefreut, dass wir dabei mal drüber geplauscht haben.
Ja, wir sehen und hören uns demnächst wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt uns treu. Habt ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.
Ciao.